Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Eine Theater-Uraufführung bei den Salzburger Festspielen, eine Barockoper im zauberhaften schwedischen Schlosstheater Drottningholm und eine dreidimensionale Entdeckungstour durch Notre Dame, aber nein, nicht in Paris, sondern in einer Ausstellung in Dresden. Das sind ein paar Stichworte zum heutigen Fazitprogramm. Der Theatermacher Thorsten Lensing, so hat es mal der Berliner Tagesspiegel geschrieben, passt in keines der uns bekannten Theatersysteme. Er beugt sich keinem Produktionsdruck und nimmt sich die Zeit, die er braucht, und wenn es Monate sind. Und auch bei der Besetzung macht er keinerlei Kompromisse. Immer gelingt es ihm, ein Star-Ensemble zu engagieren. So arbeitet er regelmäßig mit Sebastian Blomberg, André Jung, Ursina Lardi und David Striso zusammen. Und genau diese vier waren auch heute dabei bei der Uraufführung seines Stückes »Verrückt nach Trost« bei den Salzburger Festspielen. Martin Pesel hat die Premiere im Mozarteum gesehen und ist jetzt in Salzburg live am Telefon. Herr Pesel, guten Abend.
Guten Abend, Herr Rölke.
Bislang hat Lensing Theaterstücke inszeniert, auch Romane bearbeitet und auf die Bühne gebracht. Jetzt hat er sein erstes eigenes Stück geschrieben, »Verrückt nach Trost«. Wer will, wer muss denn da getröstet werden?
Ja, getröstet werden müssen bzw. möchten die Geschwister Charlotte und Felix, gespielt von David Striso und Ursina Lardi. Deren Eltern sind gestorben und um sich zu trösten, so beginnt das Stück, spielen sie am Strand als 10- bzw. 11-jährige Kinder diese Eltern nach. Sie versuchen sie möglichst korrekt zu imitieren, um sich an die Eltern zu erinnern und sie zumindest ein bisschen am Leben zu erhalten, bis Charlotte dann irgendwann beschließt, dass sie nicht mehr spielen möchte. Aber ein Konflikt, der daraus entstehen könnte, wird dann durch das Erscheinen eines Tauchers unterbrochen, der Gedichte aufsagt, gespielt von Sebastian Blomberg. Es wird dann später noch ein Rabenelternpaar vorkommen, eine Stabhochspringerin. Wir werden die beiden Geschwister getrennt voneinander im Erwachsenenalter, ja sogar im Greisinnenalter erleben. Wir werden einen Mann erleben, der seinen Geliebten abhört und dessen Ess- und Duschgeräusche über einen großen Lautsprecher in seine Wohnung hineinholt, einen Pflegeroboter und diverse Tiere. Das klingt alles sehr seltsam und genau diese Seltsamkeit zeichnet den Abend auch aus.
Wir haben einen kurzen Szenenausschnitt und da hört man zunächst mal die beiden zusammen, also diese beiden Geschwister, Ursina Lardi als Charlotte und David Striso als Felix.
Ja. Beißen ist gut, aber nicht doller. Guck, ich zeig dir jetzt was, damit du später nicht überrascht bist. Also so machen das die meisten Frauen, ich weiß nicht warum, es ist total unbequem, man fühlt sich sofort unsicher.
Sieht absolut scheiße
sieht
aus.
Sieht scheiße aus, zwickt auch in den Wagen. Warum machen die das?
Warum machen die das?
Also ich nicht, soll sich der Mann gefälligst zu mir runterholen.
Und was sage ich?
Ja, möglichst wenig.
Das kann ich. Ich könnte jemanden schlagen, aber nur mit Maske, sonst schäme ich mich.
Das klingt einigermaßen liebevoll, wie die beiden da sich die Bälle zuspielen. Ist das so?
Die sind durchaus liebevoll miteinander, aber so ganz versteht man ihre Beziehung auch nicht. Es ist recht komplex. Wir erfahren dann später, dass Felix eigentlich seinen Körper nicht spürt, seit die Eltern gestorben sind, dass er also eigentlich überhaupt nicht fühlt. Und wenn man ihm am Ohr zwickt, fragt er, bist du gerade an meinem Ohr? Also diese Beziehung bleibt einigermaßen im Dunkeln. Es ist ein Text, der gespickt ist mit schönen, klugen Sätzen. Er hat literarische Qualität, aber er will auch, dass man diese literarische Qualität erkennt. Ich habe den Eindruck, der Text möchte, dass man sich als Zuschauer in so ein Wunderland hineingeworfen fühlt, aus dem man dann vielleicht Weisheit für das eigene Leben schöpfen kann.
Ich habe einen Blick auf die Rollenbesetzung geworfen und Sie hatten ja die Stabhochspringerin zum Beispiel schon erwähnt und auch ein Tier. Dann gibt es noch Orang-Utan, Schildkröte, Sonnenblumen, Seestern, Oktopus. Was sind das denn für Wesen? Wofür stehen die denn?
Ja, das sind, die werden alle von diesen vier SchauspielerInnen phänomenal gespielt. Die sind ja in Deutschland mehr noch als in Österreich bekannte Stars. Und ein bisschen steht das, glaube ich, auch am Anfang dieses Konzepts. André Jung soll ja mal ganz erstaunlich bei Thorsten Lensing einen Hund gespielt haben. Diesmal ist er ein tanzender Affe in einem Traum und spielt den beiden Menschen, die nebenbei einen Dialog führen, total die Show im Verbund mit Sebastian Blomberg, der eine Schildkröte ist. Das ist alles wahnsinnig komisch und muss auch nicht unmittelbar etwas bedeuten aus der Szene heraus, denn es ist ja ein Traum. Diese Tiere kehren dann auch nicht unbedingt wieder. In der zweiten Hälfte gibt es dann ein ausführliches Gespräch zwischen dem Taucher und einem Oktopus, den dann wiederum Ursina Lardi spielt. Und dieser Oktopus ist sehr klug, weil er ja auch 9 Gehirne hat, die alle verschiedene Meinungen haben können.
Jetzt beschreiben Sie doch ein bisschen, Herr Pesel, wie das auf der Bühne aussieht. Das kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen.
Ja, also normalerweise würden diese Sprechtheaterproduktionen bei den Festspielen im Salzburger Landestheater stattfinden, das halt so ein schmuckes Rot-Samt-Theater ist. Das wird gerade aber umgebaut und deswegen waren wir im Saal, Universitätssaal des Mozarteums und das hat der Inszenierung eigentlich gut getan. Das ist ein sehr nackter Saal mit breiter Bühne und breitem Zuschauerraum, der nicht sehr steil auf einer Tribüne nach hinten geht. Und auf dieser nackten, erhöhten Bühne sieht man ein Bühnenbild, das einzig aus einer Walze aus Metall besteht. Die ist zuerst im Bühnenhintergrund und wandert dann später immer weiter nach vorne. Sonst gibt es nur ein paar wenige Requisiten auf der Bühne. Im ersten Teil sind das Strandutensilien und je nach Traum oder Situation fallen dann auch noch welche von der Decke. Es ist sehr reizvoll, weil es gar nicht abgeschmackt wirkt, diese Traumlogik, auch vielleicht eine Kinderlogik, während aber gleichzeitig niemand redet wie ein Kind, sondern eigentlich alle sehr reif klingen. Es ist ungewöhnlich, auch komisch, also bleibt man dran. Ich habe aber doch über diese Länge von 3,5 Stunden schmerzlich etwas vermisst, das über dieses verträumt Poetische als Selbstzweck, über diese Feier der Schauspielkunst als Selbstzweck hinausgeht. Lensings Romanadaptionen, die haben ja die Substanz, die Geschichte, die Entwicklung von den jeweiligen Autoren genommen, David Foster Wallace oder Dostojewski. Und hier gibt es zwar Szenen, in denen viel gesprochen wird, es gibt Figuren, skurrile, interessante Figuren. Man achtet gar nicht so sehr auf das Bühnenbild, weil eben die SchauspielerInnen so die Aufmerksamkeit packen. Ein bisschen ist es wie in Alice im Wunderland, eine skurrile Figur nach der nächsten. Aber die Geschichte scheint der Regisseur selbst als unnötigen Ballast abgeworfen zu haben. Es scheint ja ein Markenzeichen von ihm zu sein, dass er immer alles Unnötige, allen Müll loswerden will. Ja, und dabei nimmt er halt in Kauf, dass das ganze Unterfangen bei allem Respekt vor diesen erfahrenen, renommierten, tollen SchauspielerInnen ein bisschen was Prätentiöses bekommt. Aber eben ein Opfer, das er bringt für grenzenlose Fantasie und entfesseltes Spiel.
Und das ist doch ein Lob dann auch, grenzenlose Fantasie. Viele schöne, kluge Sätze haben Sie auch gefunden, Herr Pesel.
Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mich nur manchmal gefragt, warum manchmal gerade diese Szenen und nicht andere. Also ich glaube, dieser Inszenierungsstil von Lensing, der hat nochmal irgendwie mehr Power, wenn ein bewährter Stoff dahinter steht und nicht diese fantasievollen, aber doch etwas beliebig wirkenden Einzelszenen.
Verrückt nach Trost von Thorsten Lensing, uraufgeführt bei den Salzburger Festspielen im Mozarteum. Live aus Salzburg war das Martin Pesel. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Vom Salzkammergut nun zum schwedischen See Mälaren, westlich der Hauptstadt Stockholm. Auf dem See, der doppelt so groß ist wie der Bodensee, liegt eine Insel und auf der Insel steht das Schloss Drottningsholm, die Königsinsel. Dort wohnt die schwedische Königsfamilie. Und zu diesem Schloss gehört auch ein Schlosstheater, ein barockes Juwel, das hervorragend historisch erhalten ist. Vor 100 Jahren wurde es nämlich nach einem Art Dornröschenschlaf wieder eröffnet und seitdem sorgsam gehütet. Und in diesem Barocktheater hatte am Abend Antonio Vivaldis Barockoper Il Giustino Premiere. Nikolaus Bernau, unser Architekturkritiker, hat das Schlosstheater Drottningholm und die Premiere besucht und ist jetzt aus Schweden zugeschaltet. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Ein barockes Theater mit einer barocken Theatertechnik. Sie haben sich vor der Aufführung auch hinter den Kulissen ein bisschen umgeschaut. Welche Möglichkeiten bietet denn solch ein Theater?
Ja, das ist ganz großartig. Die haben eben die gesamte alte Mechanik noch erhalten. Was gibt es angeblich überhaupt nur noch in 2 weiteren Theatern aus dem 18. bis 17. und 18. Jahrhundert, dass eben auch die ganze Holzmechanik noch erhalten ist. Das muss natürlich alles per Hand betrieben werden. Also da gibt es überhaupt keine Elektrik drin. Ganz im Gegenteil, die haben ganz große Angst vor Elektrik, Man kann zum Beispiel seine Handys nirgendwo aufladen an den Steckdosen, weil man Angst vor sich aufladenden Handys eben einfach hat, die zu heiß werden und dann dieses ganze Theater niederbrennen könnten. Das ist ja das klassische Schicksal von alten Theatern gewesen, dass sie irgendwann mal abgebrannt sind, und dieses hat eben einfach überlebt. Und da ist die gesamte Mechanik erhalten mit den großen Windmaschinen und mit den Regenmaschinen, und da können die ganzen Kulissen und die Soffitten angehoben und versenkt werden, und man kann plötzlich Leute aus dem Fußboden regelrecht nach oben schießen. Also es gab heute bei der Aufführung von Justine fast einen Lacheffekt, als dann plötzlich der Tod als ein Skelett so richtig aus dem Erdboden nach oben geschossen ist und der Sänger so zurückschreckte davor. Das war natürlich auch inszeniert. Aber also, man kann dort wirklich erleben, wie funktioniert Theater vor der Einführung der Elektrik.
Also reines Illusionstheater. Jetzt gibt es ja Barockopern, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber es gibt schon sehr, sehr viele solche Opern. Warum ausgerechnet Vivaldis Il Giustino?
Also erstens scheint Il Giustino ja gerade so eine Karriere zu erleben. Also in Berlin gibt es ja auch in 2 Monaten eine große Premiere. Aber ich denke, es hat vor allem etwas im speziellen Fall damit zu tun gehabt, dass das Schlosstheater in Drottningholm ja jetzt seinen 100. Neugeburtstag, wenn man so will, feiert. Und mit Il Giustino kann man alles vorführen, was in irgendeiner Form an barocker Oper möglich ist. Normalerweise werden da nicht alle Soffitten benutzt und werden nicht alle Spielereien ausgereizt. Aber in diesem Fall hat man wirklich alles ausgereizt, was da ist, was teilweise sehr, sehr lustig ist, wenn dann eben aus dem Fußboden plötzlich der Drache auftaucht, der dort bekämpft wird von dem Helden, also Il Giustino, und mit einem kleinen Säbel erstochen werden soll. Und das klingt einfach unglaublich toll, weil es eine reine Holzkiste ist und deswegen eine ganz, ganz trockene Akustik hat, die jeden Ton klingen lässt.
Wir haben einen kurzen Musikausschnitt, in dem man, glaube ich, wirklich ganz gut hören kann, das, was Sie beschreiben, Herr Bernau, diesen intimen, aber klangvollen Theaterraum. Eine Arie, die nicht nur vom Cembalo akkompagniert wird, sondern auch von einer Zither. Gesungen hat der ukrainische Countertenor Yuri Mynenko und dirigiert hat Georges Petru. Der hat auch die Inszenierung besorgt. Herr Bernau, hat Sie das szenisch und musikalisch überzeugt?
Sehr. Das muss ich sagen, es war doch ein sehr großartiger Abend. Nicht zuletzt deswegen, weil man doch begriffen hat, wie barocke Oper funktioniert in einem solchen kleinen Theater. Die meisten barocken Opern sind ja für sehr kleine Theater geschrieben worden und meistens für private Anlagen von Adligen, oft sogar nur für Festsäle. Und dort wurde doch sehr spürbar, dass zum Beispiel das ganze Pathosgeladene, was bei Verdi-Opern oder bei Wagner unglaublich nervt, wenn die Sänger vorne am Bühnenrand stehen und dann ganz starr in der Gegend rumsingen, dass das bei einer barocken Oper völlig passt mit den Kulissen, weil die Kulissen selber sich ja gar nicht groß bewegen oder ganz, ganz schnell bewegt werden. Also das war übrigens eine der wesentlichen anderen Erfahrungen, die man dort machen kann. Und deswegen lohnt es sich unbedingt, in das Theater zu gehen, wie fix dort die Kulissenwechsel stattfinden und dass das ganz leise ist und dass gar nichts groß laut knarrt, was ich jetzt eigentlich erwartet hatte, weil das ja eben ein reiner Holzbau ist. Und vor allen Dingen dieses Zusammenspiel von Raum, auch dem Zuschauerraum selbstverständlich, und der Technik und den Sängern, die ganz, ganz toll zusammengespielt haben mit dem Orchester und eben auch der Bühnentechnik, das ist wirklich sehr, sehr überzeugend gewesen.
Das Theater 1767 erbaut war fast 130 Jahre nicht in Betrieb. Ich hatte das schon angedeutet. Warum hat es überhaupt die Zeitläufte überlebt, Herr Bernau?
Letztlich deswegen, weil die neue Dynastie Bernadotte, also die 1808 etabliert wurde, als der französische Marschall Jean-Baptiste Bernadotte zum neuen Kronprinzen gewählt wurde, weil die das Schloss Drottningholm insgesamt als ein Denkmal der Wasa-Zeit betrachtet haben, das heißt der vorhergehenden Dynastie. Und sie haben es auch die ersten 40, 50 Jahre des 19. Jahrhunderts gerade noch so erhalten und als Stauraum benutzt quasi, aber weitgehend zum Beispiel ausgeräumt. Also die meisten Möbel landeten im Schloss in Stockholm, wenn man sie überhaupt gebraucht hat, oder landeten eben im Möbeldepot, als dass dieses Theaterchen funktionierte. Und erst seit den 1850er Jahren wurde nach und nach, als die Bernadotte wirklich etabliert waren und sich auch international verheiratet hatten, wurde Schloss Drottningholm wiederentdeckt und neu auch möbliert und wieder benutzt. Aber das Theater selber war immer so eine Art Abstellkammer, eine größere. Und erst 1921 hat im Grunde genommen durch einen reinen Zufall der Theaterhistoriker Arne Beyer, der gesucht hat, was es denn von dem alten, berühmten Theater aus der Zeit Gustav III. Noch gibt, wiederentdeckt, dass dieses Theater vollständig existierend ist. Und zwar mit Kostümen, mit den ganzen Kulissen, mit der gesamten Maschinerie, mit dem Zuschauerraum. Das war eben einfach alles nur zugestellt. Er hat das freigeräumt und dann 1922 die ersten großen Aufführungen gemacht, wobei es erst ab 1935 dann wirklich wieder Opernbetrieb gab. Davor waren das so, ja, Freizeitveranstaltungen eigentlich eher.
Also diese Wiederentdeckung, ein ja einzigartiger Sonderfall, kann man das so sagen?
Wirklich ein einzigartiger Sonderfall, was die Theaterkultur angeht. Es spielte eine große Rolle, auch die ganze Frage, wie sich Schweden eigentlich in der Moderne etablieren will. Deswegen hat man überhaupt die Zeit Gustav III. Seit etwa 1890 neu entdeckt. Deswegen hat sich Bayer überhaupt dafür interessiert, was denn unter Gustav III., also dem 1792 ermordeten König, was dort überhaupt an interessantem Theater stattfinden konnte, weil bis etwa 1890 galt das alles als absolutistisch und als diktatorisch und war in sehr, sehr schlechtem Ruf. Und erst dann wird das zu so einem Teil der nationalen Erfindung. Wir sind eben auch modern gewesen. Wir hatten einen Standard, der weit über dem von, sagen wir zum Beispiel, Berlin gelegen hat in der Zeit. Und das ist doch die große Erzählung gewesen, die dort immer wieder inzwischen präsentiert wird, dass die Zeit Gustav III. Und die Zeit seiner Mutter Ulrika Luisa eben Schweden nicht nur politisch eine Großmacht war, sondern auch kulturell eine Großmacht war. Und darauf beruft man sich eigentlich seitdem ununterbrochen und zieht dieses Modell bis heute durch mit einem riesigen Erfolg. Also die Aufführungen in Drottningholm sind in Schweden das große Mediengespräch im Sommer. Das ist eine ganz wichtige Angelegenheit, so wie in Deutschland etwa Bayreuth.
Antonio Vivaldis Oper Il Giustino im schwedischen Barocktheater Drottningholm, das vor genau 100 Jahren wieder eröffnet wurde. Ein Theaterjuwel, wir haben es gehört, von Nikolaus Bernau. Ich danke Ihnen.
War eine große Freude.
Es kann ein überwältigendes Erlebnis sein, die Panoramen zu erleben, die der Künstler und Architekt Yadagar Assisi gebaut hat. Man kann dreidimensional und auch akustisch eintauchen, zum Beispiel in die antike Metropole Pergamon oder ins Rom des Jahres 312. Diese Panoramen haben viele hunderttausend Besucher begeistert. Technisch etwas anders funktioniert eine Ausstellung, die jetzt in Dresden zu sehen ist, eine dreidimensionale Entdeckungstour durch Notre-Dame de Paris. Was bei dieser Tour im Dresdner Palais im Großen Garten auf rund 800 Quadratmetern zu erleben ist, das wird uns nun Yvonne Aulhorn erklären. Sie ist die Leiterin des Schlossbetriebes Dresden und verantwortlich unter anderem für den Zwinger, die Brühlsche Terrasse und eben den Großen Garten. Und sie ist jetzt aus Dresden zugeschaltet. Frau Aulhorn, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Rölke.
Diese Ausstellung Notre Dame de Paris, Weltreise einer Kathedrale, das ist eine Zeitreise durch die 850-jährige Geschichte dieses grandiosen Kirchenbaus. Wie funktioniert denn diese Ausstellung? Wie gelangt denn die Besucherin, der Besucher durch diese Zeiten?
Ja, Notre Dame de Paris im Palais im Großen Garten in Dresden ist eine immersive Tablet-Ausstellung, das heißt, der Besucher bekommt ein interaktives Tablet, mit dem er sich individuell durch die Ausstellung bewegt und über 22 Erlebnisstationen in verschiedene Zeitschichten von der Entstehung Notre-Dames bis hin in die Gegenwart, Szenen des Brandereignisses von 2019, als auch die Rekonstruktionsarbeiten, die aktuell laufen, kann man mit dem Tablet-Guide erkunden, kennenlernen und vertiefen.
Also das Ganze ist eine Simulation und die funktioniert auf diesem Bildschirm, die man dann mit sich trägt.
Das ist richtig. Der Raum im Palais im Großen Garten ist mit großen, eindrucksvollen Fotoaufnahmen gestaltet und vor jeder Station ist eine Art, wir nennen das Zeittor. Dort hält man das Tablet über ein Zeitfenster und ja, dann beginnt die Reise, indem man sich in das 12. Jahrhundert zum Beispiel versetzen lässt und dann in dieser Zeitschicht, in der historischen Szene, verschiedene Dinge erleben kann. Also wie haben die Handwerker früher gearbeitet? Wie hat der Architekt die Türme von Notre Dame erschaffen? Oder wie haben die Feuerwehrmänner den Brand 2019 gelöscht?
Das müssen Sie noch ein bisschen näher erklären, Frau Aulhorn. Also der Besucher, die Besucherin, der hat dann das Tablet in der Hand und bewegt sich dann durch diese Ausstellung oder bleibt er am Ort und schaut sich dann einfach um mit diesem Blick auf den Bildschirm?
Der Besucher hat das Tablet in der Hand, das ist richtig, und bewegt sich frei in dem Raum von Station zu Station, kann sich aber auch auf eine Bank oder einen Ausstellungsstuhl niederlassen und die wirklich sehr umfangreichen Inhalte und Beschreibungen in dem Tablet erleben.
Spielt denn auch Klang eine Rolle? Also gibt es da so etwas wie Sounddesign?
Das gibt es zum einen in den Szenen, die im Tablet zu erleben sind, aber auch im Raum hat man eine etwas sakrale Atmosphäre geschaffen. Man hört Glockengeläut von Notre Dame, Orgelspiel, und das Ganze wird komplettiert mit einer Fenstergestaltung, die einem den Eindruck macht, als stünde man tatsächlich in Notre Dame.
Es gibt 22 Stationen, haben Sie gesagt. Wird man da chronologisch durch die Jahrhunderte gelost, bis hin zum Brand eben im April 2019?
Ja, das ist so. Allerdings kann man sich auch ganz individuell durch die Ausstellung bewegen, da die Stationen nicht zwingend aufeinander aufbauen. So kann man nach Lust und Laune durch die Ausstellungsräume flanieren.
Wer hat denn diese Ausstellung entwickelt?
Das ist ein französisches Start-up, was mit diesem Histopad verschiedene historische Kultur- und Baudenkmäler dem Publikum auf eine neue Art und Weise nahe bringt. Histovery ist dieses Start-up, und wir bei den Schlösserburgen und Gärten arbeiten schon sehr lange mit diesem Partner zusammen und haben auch in anderen Einrichtungen, in anderen Schlössern und Burgen das Histopad für unsere Besucher, um einfach die Geschichte der einzelnen Häuser lebendiger zu vermitteln.
Die Ausstellung war bereits in Dubai zu sehen, in Paris und in Washington. Deshalb ja auch der Titel, glaube ich, Weltreise einer Kathedrale. Und Sie haben es eben schon so ein bisschen erklärt, Frau Aulhorn. Also die Station in Dresden beruht auf der Tatsache, dass Sie schon mehrfach auch mit dem Entwickler zusammengearbeitet haben.
Das ist ein Grund, warum wir Notre Dame de Paris nach Dresden geholt haben. Es gibt aber auch noch einen weiteren. Die Ausstellung ist konzipiert worden für die World Expo in Dubai und ist dann aber auf Weltreise gegangen, wird insgesamt 12 Stationen auf ihrer Reise bis 2024 vollziehen. Und der Hintergrund ist, dass die Schaffer dieser Ausstellung Notre Dame erlebbar machen wollten, auch während der Zeit der Restaurierung. Es ist ja im Moment leider nicht möglich, als Besucher Notre Dame anzuschauen, aber so ist man eben live dabei bei diesen Restaurierungsarbeiten, und der Gedanke von Notre Dame zieht um die Welt. Ja, und Dresden hat natürlich eine ganz besondere Verbindung zu Notre Dame. Auch in Dresden gibt es eine Frauenkirche, die ein ähnliches Schicksal erlitten hat wie Notre Dame de Paris. Das Palais im Großen Garten in Dresden ist das älteste Barockbauwerk von Dresden und ist eben auch in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges zerstört worden, hat einen Brand erlitten und ist eben nicht komplett nach historischem Vorbild wieder restauriert worden, sondern es ist in einem sehr bizarren und sehr eindrucksvollen, berührenden Zustand.
Ist das insgesamt so ein Stück Architektur- und Kulturgeschichte oder ist es doch mehr, spektakuläre Unterhaltung?
Spektakuläre Unterhaltung ist es meiner Auffassung nach nicht. Es ist einerseits ein Ausflug in die Geschichte, aber andererseits, und das ist eigentlich der Schwerpunkt dieser Ausstellung, die Menschen, die Notre Dame erschaffen haben, die sie erdacht haben, die sie gebaut haben, die sie 2019 vor Schlimmerem bewahrt haben und die sie jetzt wieder aufbauen, die stehen eigentlich im Mittelpunkt der Ausstellung.
Die Ausstellung Notre Dame de Paris, Weltreise einer Kathedrale im Palais im Großen Garten in Dresden, ab heute bis Januar zu erleben. Yvonne Aulhorn war das, die Leiterin des Schlossbetriebs Dresden. Ich danke Ihnen, Frau Aulhorn.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der größten Pride Parade Skandinaviens sind Hunderttausende durch Schwedens Hauptstadt Stockholm gezogen. Sie demonstrierten für Liebe, Menschenrechte und sexuelle Vielfalt. Rund um die Festwagen wurde getanzt und Regenbogenflaggen geschwenkt. Von Regierungsseite nahm Außenministerin Ann Linde an der Parade teil. Die Veranstalter erwarteten insgesamt rund 50.000 Teilnehmende sowie etwa eine 500.000 Menschen am Straßenrand. Ende Juni hatte vor einer großen Pride Parade in Norwegens Hauptstadt Oslo ein Angreifer 2 Menschen erschossen und 21 weitere verletzt. Der norwegische Geheimdienst stufte den Angriff als islamistischen Terroranschlag ein. Als Reaktion auf einen umstrittenen Bericht zur Kriegsführung der ukrainischen Armee ist die Leiterin der ukrainischen Sektion von Amnesty International, Oksana Pokalchuk, zurückgetreten. Das teilte sie auf Facebook mit. Amnesty hatte der ukrainischen Armee unter anderem vorgeworfen, sich in Wohnvierteln zu verschanzen und damit Zivilisten unnötig in Gefahr zu bringen. Pokalchuk hielt ihren ehemaligen Kollegen nun vor, der Bericht sei zu einem Werkzeug der russischen Propaganda geworden. Amnestys Generalsekretärin Agnes Kalamar nannte Pokalchuks Rücktritt bedauerlich. Sie respektiere aber die Entscheidung. Der Extremismusforscher Andreas Zick geht davon aus, dass es im Herbst wieder Demonstrationen der Querdenkerszene geben wird. Die sei nie weg gewesen, sondern organisiere sich lediglich neu, sagte der Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld, dem evangelischen Pressedienst. Anlässe für Protestaktionen könnten neue Corona-Auflagen sein, aber auch harte Energiesparmaßnahmen. Zick sagte, die Feindbilder seien teilweise noch da und würden nun langsam ersetzt. Potenzielle Angriffsziele seien alle, die lokal oder im Land Eliten darstellen. Die australische Folksängerin und Komponistin Judith Durham ist tot. Wie die BBC meldete, starb die Musikerin gestern im Alter von 79 Jahren in Melbourne. Ihre größten Erfolge feierte Durham mit der 1963 gegründeten Gruppe The Seekers. Besonders in Großbritannien war die Band Mitte der 60er Jahre populär. Die Lieder »I'll Never Find Another You« und »The Carnival Is Over« standen jeweils mehrere Wochen an der Spitze der britischen Charts. 1968 löste sich die Band zunächst auf und Durham verfolgte Soloprojekte. 1993 fand die Gruppe wieder zusammen. Zuletzt waren The Seekers eine der wenigen Bands der 60er Jahre, die noch in Originalbesetzung auftraten. Australiens Premierminister Anthony Albanese würdigte Durham als nationalen Schatz und Ikone. Sie habe einem neuen Konzept der australischen Identität ihre Stimme gegeben und geholfen, dass sich eine neue Generation von Aussie-Künstlern ihren Weg bahnen könne, erklärte Albanese auf Twitter.
Halbzeit bei der Documenta in Kassel an diesem Wochenende. 50 der 100 Tage sind vorbei. Grund zum Feiern ist das nicht. Noch nie stand die Documenta so in der Kritik. Die Antisemitismusvorwürfe überschatten die Kunstwerke und Projekte. Über eins der Projekte wollen wir jetzt etwas mehr erfahren, mehr hören, über das Hannah-Arendt-Institut für Artivismus von Tanja Bruguera. Die einflussreichste kubanische Gegenwartskünstlerin hat auf einer Etage der Documenta-Halle die alternative, unabhängig vom Staat entstandene Kunst und Kultur der Insel ausgebreitet. Dazu gehören rund 150 Filme, die einen Überblick gewähren über diesen von Zensur und Repression geplagten Bereich des kubanischen Kinos. Peter B. Schumann berichtet.
Mira, Victoria, manejó una grúa por más de 20 años.
Schau her, das ist Victoria. Sie war 20 Jahre lang Kranführerin.
Mira, Daisy, esa era miembro del cuerpo de seguridad de la obra.
Und das hier ist Daisy. Sie war Mitglied im Sicherheitsapparat.
La Obra del Siglo, das Jahrhundertwerk, heißt der semi-dokumentarische Film von Carlos Quintela. Er handelt von dem einst größten Projekt der kubanischen Revolution, einem Atomkraftwerk. Es sollte in den 1990er Jahren die ewigen Energieprobleme lösen, blieb jedoch unvollendet, eine Ruine, ein machtvolles Symbol für das Scheitern der Revolution. Eine ganze Stadt wurde damals in der Nähe des AKWs errichtet, Ciudad Nuclear. Dort hat Carlos Quintela gedreht.
Empezó siendo un proyecto colectivo
Die Stadt begann als ein kollektives Projekt und ist heute ein kollektiver Friedhof. Das Führungspersonal ist weggezogen. Die Angestellten sind geblieben. 10.000 Menschen, die in der Nähe Arbeit fanden und nur zum Schlafen hierher kommen, in diese Geisterstadt, die auf keiner Karte verzeichnet ist. Bei den Dreharbeiten hatte ich große Probleme mit den Behörden, denn die Stadt soll aus der kubanischen Geschichte verschwinden.
Mit gesellschaftspolitischen Tabus beschäftigt sich eine ganze Reihe dieser Filme, die ohne jegliche Unterstützung durch das staatliche Filminstitut ICAIC produziert wurden, und zwar oft mit Hilfe ausländischer Fonds oder sogar über Fundraising. Dazu gehört zum Beispiel El Proyecto, das Projekt von Alejandro Alonso.
Fast mein gesamtes Werk besteht aus Dokumentarfilmen, in denen ich mich mit politischen Phänomenen auseinandersetze, die offiziell tabuisiert werden. Wie zum Beispiel das Projekt der Landschulen. Dort sollte in den 1970er Jahren der neue Mensch herangebildet werden. Doch auch dieses Unternehmen ist gescheitert. Zu Gefängnissen und Arbeitslagern wurden später die meisten dieser Landschulen umgewandelt.
Oder auch zu Wohnanlagen, wo Alejandro Alonso seinen Film zu drehen versuchte, was ihm jedoch nach wenigen Tagen verboten wurde. Die Filmaufnahmen hat er deshalb mit Fotografien, Archivmaterial und fiktionalen Teilen ergänzt und seine ungewöhnliche Arbeit mit einer elektronischen Tonspur unterlegt. Zahlreiche Kulturschaffende wurden in den mehr als 6 Jahrzehnten dieser Revolution zum Schweigen gebracht oder sogar weggesperrt, weil sie gegen offizielle Dogmen verstießen. Verschiedene Beiträge erinnerten an besonders dramatische Fälle wie Sueños al Pairo, gewagte Träume, von José Luis Aparicio und Fernando Fragela.
Te preguntas, ¿qué ha sido de mí en los últimos meses?
Darin dokumentieren sie das 9-jährige Berufsverbot von Mike Purcell. Er war in den 1970er Jahren einer der einflussreichsten Komponisten und Songwriter. Der Fall Mike Purcell ist nach wie vor ein Tabu in Kuba. Auf dem Festival des jungen Films 2020 in Havanna kam es deshalb zum Skandal. José Luis Aparicio.
Das ICAIC wollte auf keinen Fall den Film zeigen. Funktionäre behaupteten, ich besäße kein Recht an dem Archivmaterial, das mir das ICAIC offiziell überlassen hatte. Wegen dieser Zensur zogen viele Kollegen ihre Beiträge zurück. Daraufhin wurde das Festival abgesagt und es hat bis heute nicht wieder stattgefunden.
Spielfilme können ohne offizielle Genehmigung in Kuba nicht produziert werden. Doch Miguel Coyula hat dafür einen ganz eigenen Weg gefunden.
Ich filme ganz spontan, wenn ich gerade eine Idee habe, mit ganz wenig Personen, oft nur zu zweit. Denn bei richtigen Dreharbeiten würde die Geheimpolizei die Schauspieler oder andere Mitarbeiter einzuschüchtern versuchen. Deshalb haben wir Corazón Azul, Blaues Herz, heimlich von mir zu Hause aus geplant.
Miguel Coyula hat sich mit diesem düsteren Spielfilm erneut als ein Virtuose der hybriden Filmmontage erwiesen. Darin versuchen Wissenschaftler, Castros Idee des neuen Menschen mit Hilfe der Gentechnik zu realisieren, was natürlich furchtbar schief geht. Corazón Azul ist ein Beleg dafür, dass in Kuba völlig unabhängig vom repressiven Regime filmische Glanzleistungen entstehen können, die allerdings dort nur insgeheim zu sehen sind, wie die meisten Beiträge des alternativen Kinos.
Alternatives kubanisches Kino, eine Retrospektive bei der Documenta in Kassel. Jetzt ist dort Halbzeit, 50 Tage vorbei, 50 Tage bleiben, um zum Beispiel dieses starke Kuba-Thema zu erleben. Was war das für eine tolle Stimmung bei der Frauenfußball-EM? Tolle Spielzüge, virtuose Tore, das Halbfinale Frankreich-Deutschland, ein spannender Thriller, der in Erinnerung bleiben wird. Mehr als 80.000 Menschen dann beim Finale im Wembley-Stadion am vergangenen Sonntag, Millionen Menschen vor ihren Fernsehern. Was für eine sportliche Entwicklung, was für eine gesellschaftspolitische Entwicklung. Vor 4 Jahren noch hat ein Kolumnist Frauenfußball mit Sackhüpfen und Pfannkuchenwerfen verglichen. Und seit diesem Wochenende nun versuchen die Männer wieder in der Fußball-Bundesliga ihre Tore zu schießen. Und was ändert sich nun für uns? Fußballalltag wie ehedem? Oder beobachten wir den neuen Kick mit einem neuen Blick? Ein Kommentar von Tamara Keller.
Ein Klischee entlarvt sich oft dann, wenn man es umdreht. Schaden solche Ergebnisse dem Männerfußball? Twitterte gestern der Podcaster Max Jakob Ost nach dem 6:1-Triumph von Bayern München über die Eintracht Frankfurt. Eine Bewertung, die so vor nicht allzu langer Zeit noch über den Fußball der Frauen getroffen wurde. Gerade erst ist die EM vorbei, da geht die Bundesliga schon wieder los, zumindest die der Männer. Seither bin ich mit einem neuen Klischee konfrontiert. Wieso tun wir uns nun das robustere Spiel der Männer an, nach den vielen schönen Spielen der Frauen? Der Zweikampf, der schöne Fußball der Frauen versus der harte Fußball der Männer ist damit eröffnet. Und das ist ein Problem, denn dieses Klischee betont erneut die Trennung der binären Geschlechter mit problematischen Zuschreibungen. Frauen sollen laut der Gesellschaft schön und zaghaft sein, Männer robust und hart im Nehmen. Dabei hat uns diese EM doch beides gelehrt. Es wurde wunderschöner Fußball mit tollen Spielzügen und Taktikideen gespielt. Aber vor allem das Finale war auch ein körperbetontes, vom Zweikampf geprägtes Spiel. Auf dem Bolzplatz sagt man dazu auch manchmal dreckiges Spiel. Wer jetzt also der Meinung ist, den Weltklasse-Fußball der Frauen gegen den der Männer ausspielen zu müssen, der bedient sich eines komplett sexistischen Klischees, das nur dazu genutzt wird, den Kampf der Geschlechter im Sport weiter zu vertiefen. Denn auch Männer können zaghaft und schön sein und Frauen eben robust und hart im Nehmen. Trotzdem, eine nie dagewesene Euphorie ist zur EM entstanden und ich freue mich mit jeder Spielerin, die zu Recht überglücklich auf dem Frankfurter Rathausbalkon stand. Doch dass wir plötzlich vom schönen Fußball der Frauen sprechen, kommt auch nicht von irgendwoher. Es ist das Gegenstück des jahrelangen Narrativs, Frauen könnten keinen Fußball spielen. Eines von vielen sexistischen Urteilen, welches in der Fußballhistorie der Frauen häufig vor allem von Männern gefällt wurde. Bis heute lässt es sich auch in den Kommentaren unter den Social-Media-Beiträgen der Spielerinnen finden. Die Leistung der deutschen Nationalmannschaft hat dieses Urteil schon lange widerlegt. Zweimalige Weltmeisterinnen, achtmalige Europameisterinnen und einmal Olympiagold. Warum die Euphorie gerade jetzt ausgebrochen ist, lässt sich nicht so eindeutig sagen. Der DFB kann diese Welle jetzt zwar gemütlich mitreiten, ihm selbst ist diese neu aufflammende Begeisterung nicht zuzuschreiben. Waren die Spiele der Frauen doch oft nicht sichtbar, sei es durch schlechte Anstoßzeiten am Wochenende oder durch fehlende oder schlecht inszenierte TV-Übertragungen. Die Leistung der Frauen wurde lieber versteckt. Oftmals sind deshalb die Frauen auch nicht Teil des kollektiven Fußballgedächtnisses. Vielleicht entspricht diese neu entflammte Euphorie dem Geist der Zeit. Eine anstehende WM der Männer in einem Land, das grundlegende Menschenrechte missachtet. Millionengehälter für Spieler oder absurde Transfersummen, die viel besser und gleichberechtigt umverteilt werden könnten. Der Besuch im Stadion muss klimafreundlicher werden und der Sport an sich inklusiver für alle Menschen. Die Frage sollte nicht sein, wer spielt den besseren Fußball, sondern was ist der bessere Fußball und welche Werte wollen wir ihm beimessen? Bei der Suche nach dieser Antwort gibt es noch viel zu tun. Vor allem im Fußball der Männer.
Neuer Kick, neuer Blick. Ein Kommentar war das von Tamara Keller. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki.
Was nervt Sie? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Der Krieg bereitet mir große Sorgen. Genau wie die gelegentlichen Stimmen linker deutscher Intellektueller oder Politiker, die ein Ende der Militärhilfe für die Ukraine fordern, antwortet der ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkov. Mir macht die Vorstellung Angst, dass Europa anerkennen könnte, dass Russland angeblich das Recht habe, die ehemaligen Gebiete des Russischen Reiches oder der Sowjetunion, die längst zu unabhängigen Staaten geworden sind, gewaltsam einzunehmen. Das beträfe die baltischen Staaten, Finnland und große Teile Polens. Russische Ultranationalisten haben auch schon Alaska ins Spiel gebracht, das einst russisch war. Wann ist das ostfriesische Jever dran, das für kurze Zeit, bis 1818, auch dem Zaren gehörte? In der Extremsituation des Krieges zeigte Homo sapiens alle seine Gesichter und Fratzen, seine Grausamkeit und seine Tapferkeit, seine Feigheit, seine Zerstörungslust und seinen Altruismus, seine Opferbereitschaft für andere. lasen wir in der neuen Zürcher Zeitung zum Krieg in der Ukraine, der sich natürlich weiter durch die Feuilletons der Woche zieht, wenngleich mit abnehmender Tendenz. Im Fall der Ukraine heißt Solidarität, dem Verteidiger materiell und militärisch alles zukommen zu lassen, was er braucht, um sich erfolgreich zu verteidigen. Das heißt, den Angreifer zurückzuschlagen, sagte im Interview der Soziologe Wolfgang Sowski. Alles andere ist nur leeres Gerede, aber darin ist man in Deutschland ein großer Meister. Auch wenn der Krieg langsam medialer Alltag geworden ist, was kommt im Herbst und im Winter auf uns deutsche Meister zu? Können die Deutschen verzichten, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und lässt 12 Schriftstellerinnen und Schriftsteller antworten. Auch wenn wir frieren, braucht die Ukraine Waffen. Auch wenn wir kürzer duschen, braucht es Umweltgesetze und Maßnahmen, meint Ronja Oltmann. Der Aufruf zur Sparsamkeit, um die jahrelangen Fehlentscheidungen einer durch Lobbyismus gestützten Politik abzufedern, ist unmoralisch. Er ist obszön, findet hingegen Sibylle Berg. Alles, bloß keine Sklaverei, will Katja Petrovskaja. Die Verantwortung dafür sollen diejenigen tragen, die diese verbrecherische Abhängigkeit von Russland geschaffen und daran auch verdient haben. Diejenigen, die an der ganzen Energiekonstellation von Nord Stream 2 gearbeitet haben. Könnte nicht Herr Schröder für die Ärmsten bezahlen? Klingt komisch, ist aber nicht so. Was Armut in Deutschland bedeutet, wird sich ab Herbst nicht mehr ignorieren lassen. Und wir alle werden herausgefordert sein, dazu Stellung zu beziehen, schreibt Katja Eichinger. In was für einem Land wir leben wollen, was nach dem Exzess kommt, wie unsere langfristige Energiestrategie aussieht und wie abhängig wir uns dabei von den USA machen wollen, darüber müssen wir reden. Und zwar wirklich reden, nicht schreien. Machen wir uns wirklich ausreichend Vorstellungen davon, welche Debatten und welcher Streit in einigen Monaten auf uns zukommen können? Wie werden wir diese Debatten führen? Niemand will andere herabsetzen oder ausgrenzen, bewusst Stereotype reproduzieren oder sagen wir fast niemand, stand in der Süddeutschen Zeitung. Scheint es aber so zu sein, dass man es versehentlich oder aus Unwissenheit dennoch tut, sollte man mal zuhören, gab uns Johanna Adorjan schon mal ein paar grundsätzliche Ratschläge für den Umgang miteinander. Nicht gleich wieder weiterreden, sich rausreden, sondern zuhören, dazulernen, klüger werden. Wie schwer es sein kann, sich zu entschuldigen, ist klar. Und ein wenig Ablenkung und Entspannung hilft auch immer. Klassische Musik kann Lebenshilfe sein, machte uns der Berliner Tagesspiegel Mut. Das Konzert soll eine Feier sein, bei der sowohl das Publikum als auch der Künstler das Gefühl hat, dass etwas Besonderes passiert, das im Idealfall sogar unser Leben verändert, sagte der Cellist Jan Vogler im Interview. Es geht gar nicht darum, dass der komplette Abend perfekt gelingt. Es reichen Momente, aber die sind dann wie Blitzeinschläge. In jedem Fall aber muss der Interpret bei der Aufführung an alle denken, die im Saal sitzen und sie ansprechen wollen, wie der Pfarrer auf der Kanzel. Aber wohl kein Pfarrer erlebt beim Gottesdienst das, was bei Konzerten oder Opernaufführungen zu hören ist. Buh, so lautete in der Süddeutschen die denkbar allerkürzeste Überschrift zu einem Artikel. Der Siegfried in Bayreuth ist mit lautstarker Kritik vom Publikum abgestraft worden. Warum das so wichtig für die Bühnenkunst ist wie Bravos und Applaus, wird uns in der Unterzeile dann Geschmack auf das Buh gemacht. Vertrautes erregt dann die Gemüter, wenn es entweder in schlechter Qualität geliefert wird oder wenn Liebgewordenes völlig neu und damit ungewohnt gedeutet wird, befand Reinhard J. Brembeck. Das vieldeutige Buh ist besser als sein Ruf. Für den Buh-Rufer ist die signifikante Abweichung von der Norm die entscheidende Provokation, auf die er ohne zu überlegen eingeht und die er durch seinen Einspruch entschieden zurückweist. Buh, bravo.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.